So, also es geht gleich weiter. Ich freue mich sehr, mal jemand auch fast ein bisschen Fachfremdes dabei zu haben.
Fachfremdes?
Von Hochschule der Medien. Normalerweise sind es immer technische Hochschulen oder sonst irgendwas. Aber natürlich Computer Science und Media ist dann doch wieder sehr technisch orientiert. Also Ingo Ebel wird uns einen kurzen Einblick geben in dieses Memo. Nokias Zukunft? Fragezeichen. Ich bin sehr gespannt, was sich da in Zukunft tut.
Genau, ich würde auch sagen Maemo.
Maemo, okay.
Also, ich weiß nicht, wie die richtige Aussprachweise ist. Maemo. Es gibt... Ja, ich sage auch Maemo. Aber es gibt auch viele, die Memo sagen. Und vor allem werden wir uns demnächst ja auch von diesem Namen wieder verabschieden. Also ich könnte das auch da durchstreichen und schon Migo hinschreiben, weil so heißt es demnächst. Ja, aber wir reden heute über Maemo und dieses kleine Gerät hier, das N900. Das ist das einzige, auf dem zurzeit Maemo 5 läuft. Und es könnte der Nachfolger von diesem Gerät sein. Ich weiß nicht, kennt das jemand? Ja. Schon mal? Nein, noch nie gesehen. Genau, also es ist zwar nicht ganz so offen, aber vielleicht ein bisschen schicker als dieses Neo Freerunner. Da wird ja in der Art gar nicht mehr gebaut. Und ja, man könnte sich so ein bisschen, da wollte ich nicht hin, so ein bisschen die Frage stellen, brauchen wir eigentlich noch eine mobile Plattform? Wir haben ja schon so viele. Und wenn man sich mal das, was ich hier mit Google Trends gemacht habe, anschaut, also wie die Suchabfragen sind zu Windows Mobile und Android, zwei andere bekannte Smartphone-Plattformen, da ist das N900. Also es holt stark auf. Ja. Obwohl es natürlich ein bisschen gemein ist, weil das N900 ist ein Gerät und das andere sind zwei Plattformen. Also ich glaube keine Statistik, die du natürlich selber gefälscht hast. Ne? Mal ein bisschen aus Interesse, wer von euch, ich sage einfach du, ihr könnt mich auch duzen und ihr könnt auch Zwischenfragen stellen die ganze Zeit. Also wenn ihr irgendwas wissen wollt, am besten reinrufen, so laut, dass ich es hier vorne höre. Wir haben am Ende natürlich auch noch die Zeit, aber einfach so, dann passt es gleich. Wer von euch hat alles ein Smartphone? Ja, genau, gleich mit hochhalten. Okay, das ist die Mehrheit. Wer hat alles ein Android? Okay, es sind nicht so viele. Windows Mobile? Okay, die trauen sich nicht richtig.
Wir stehen schon unter Artenschutz.
Ja, steht unter Symbian. Das ist die Mehrheit hier im Raum. Und dann N900. Was macht ihr hier? Ihr wollt wissen, was man mit eurem Gerät alles machen kann, oder was? Oder wie an? Was andere Leute darüber denken. Na gut. Wer plant sich, ein N900 oder Maemo-Gerät zu holen? Ah ja, das sind auch viele. Okay. Ja, das ist doch schön. Auf der einen Seite kann ich das empfehlen, auf der anderen Seite müsste man vielleicht noch sagen, vielleicht noch warten. Das ist je nachdem, welche Zielgruppe ihr seid. Da kommen wir am Ende im Fazit oder in der Zusammenfassung auch nochmal drauf. Ich guck mal, wie viel wir heute davon schaffen. Also ich will mir mobile Plattformen, gerade Linux-Plattformen allgemein angucken. Dann Maemo-Geschichte, also die Plattform ist ja schon ein bisschen älter. Wie die Community aufgebaut ist zurzeit, dann im Hinblick auf das N900. Wie sieht die technische Umsetzung aus? Wie kann man dafür entwickeln? Was sind aus meiner Sicht Vor- und Nachteile der Plattform? Und dann im letzten Abschnitt auch auf das schon erwähnte Migo. Wir haben hier mal eine Übersicht, wie im vierten Quartal 2009, wie viele Smartphones verkauft wurden und von welchen Herstellern das war. Da sieht man ganz klar, es führt Nokia mit Symbian, sind meistens Geräte von Nokia, die immer noch mit Symbian kommen. Dann im amerikanischen Markt ganz stark BlackBerry von Research in Motion. Dann das Apple iPhone, auch im amerikanischen Markt sehr stark. Microsoft, naja, okay, die sind sowieso auf dem absteigenden Ast. braucht man nicht, glaube ich, nicht groß drüber zu reden. Das letzte Mal, wo sie sich jetzt ins Knie geschossen haben, ist, das Ding umzutaufen in Phone 7 und dann zu sagen, wir lassen alle Applikationen, die bisher liefen, jetzt, die laufen jetzt nicht mehr und ihr müsst alle neu entwickeln. weiß nicht, ob das so der richtige Schritt ist. Und dann haben wir mit schon knapp 9% Android. Die Plattform geht gerade richtig ab. Also die wird auch in den nächsten Monaten am stärksten von denen wachsen, sage ich jetzt mal voraus, sagen auch andere Analysten. Und hier bei diesen 3,4% sind unter anderem WebOS dabei, diverse andere Linuxe und ja, was man noch so hat. Auch das eine Statistik, glaube keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, nach dem Motto. Ich habe ja gerade schon gesagt, der amerikanische Markt sieht ziemlich anders aus als der Rest. Ja? Also das ist Europa, das sind wir, während das Orange ist Symbian, das ist Linux. Das ist im asiatischen Raum, Japan, China, sehr, sehr stark, obwohl die Leute meistens überhaupt gar nicht wissen, dass sie ein Telefon haben, auf dem Linux läuft. Also das sind halt so komplett geschlossene Plattformen, da kann man nicht selber für entwickeln, aber sie laufen auf Linux und das ist halt gerade in diesen Bereichen, also Motorola baut schon seit Jahren Geräte und dann gibt es auch noch andere Hersteller, kommen wir auch gleich nochmal dazu, die in dem Bereich aktiv sind, aber da irgendwie nicht groß was geschafft haben. Ja, okay, dann Apple, ja, und wie schon gesagt, RIM mit ihrem BlackBerry ist in Nordamerika auch sehr stark, während das bei uns, naja, so halbwegs geht. Okay, das sind jetzt nur Daten bis 2007, aber da sieht man schon, dass der Markt in Amerika komplett anders ist als der bei uns. Mobile Plattformen, die auf Linux aufsetzen, das sind nicht wenige. Also wir kennen natürlich Android, WebOS, Maemo, habe ich ja vorhin auch schon so ein bisschen ab... Ja, ich habe gar nicht gefragt, wer hat einen Palm, Pre oder sowas? WebOS, ja. Niemand? Niemand. Oh, Palm, ja, nee, aber wenn, dann WebOS. Die anderen sind ja nicht so interessant. und das angesprochene Migo, das sind auch so die Plattformen, von denen man in nächster Zeit wahrscheinlich noch was hören wird. Wir haben aber noch ziemlich viele andere. Wir haben die Access Linux Plattform, wir haben OpenMoko, obwohl das haben wir ja auch nicht mehr so wirklich. Wir haben Angstrom, wir haben die GPE Palm Top Edition, wir haben Mobi Linux, wir haben OpenSaurus, wir haben OPII, wir haben Qt Extended, ja, zigtausende. Wir haben dann noch andere Organisationen, die sich um ein System kümmern, wie zum Beispiel die Limo Foundation. Wir haben Moblin, worauf wir nachher auch noch mal kurz eingehen werden. Wir haben die Linux, Mobile Linux Initiative und ich habe es hier noch mal aufgeschrieben, also die Organisation, die hinter Android steht, ist auch sowas, die Open Headset Alliance. Headset Alliance. Access Linux, nein, also es gibt von Motorola auch eine Plattform, die auf diesen Access Linux aufsetzt, die nennt sich Moto Magic, irgend sowas. So. Also da gibt es auch nochmal eine Distribution und es gibt von Motorola auch noch eine eigene. Also die das sagt mir jetzt nichts, aber so Moto Magic, irgend sowas hatten sie auf jeden Fall auch. Also Motorola ist so die Firma, die, glaube ich, fast mit allem, was hier draufsteht, schon irgendwas gebaut hat. Die sind da relativ aktiv, aber irgendwie nicht sehr erfolgreich. Also jetzt sind sie ja gerade hier auf dem Trip. Jetzt bauen sie ja gerade alles mit Android und naja, haben den Rest runtergeschmissen. Sie waren ja auch hier in der Limo Foundation Mitgründer und haben da die ersten Geräte gebaut, waren da sehr aktiv. Wie gesagt, sie hatten noch eine eigene Plattform, die auf dieser Access Linux Plattform aufsetzt, haben da zigtausend Geräte, zig Millionen Geräte wahrscheinlich verkauft und da weiß gar keiner, dass da Linux drauf läuft und was man damit alles hätte tun können. Das ist schade, deswegen stehen sie jetzt kurz vorm Abgrund. muss man sehen, wie die sich weiter verhalten. Was ich ja schon gesagt habe, die einzigen, von denen man wahrscheinlich viel hören wird, also gerade im End-Consumer-Bereich, werden sicher die sein. Obwohl man bei WebOS auch schon aufpassen muss, ob sich Palm so lange hält, dass das irgendwie erfolgreich ist. Also das fällt alles in den nächsten Monaten oder vielleicht noch in einem Jahr und dann wird sich entscheiden, ob das ausreicht oder ob sich, ob sich Palm da, nachdem sie alles auf eine Karte gesetzt hat, haben, verkalkuliert haben. Okay. Dann gehen wir mal auf das Maemo. Das Maemo oder die Maemo-Plattform, gestartet von Nokia, ist schon relativ alt, nämlich aus dem Jahr 2005. Damals, ich habe glaube ich anno 2005 auch irgendwann mal auf einer Veranstaltung eines von diesen Geräten gesehen. Das ist nämlich das N770, steht da oben auch nochmal. Das war so das erste Gerät, was mit dieser Plattform, mit dieser Distribution rausgekommen ist. Die basiert im Übrigen auf Debian. Und die haben alle so ziemlich das gleiche Aussehen gehabt. Es gab einen Homescreen, in der Mitte konnte man so ein bisschen Widgets-mäßig irgendwas ablegen. Man hat hier oben die ganzen Anzeigen, so Akkuanzeige und Ton und was weiß ich. Und man hat hier so links so ein Schnellstartmenü. So sah dieses N770 damals aus. Man hatte einen Stift, wie man ihn auch beim N900 noch hat, und konnte das bedienen. Das Problem bei dem Gerät, das hatte ziemlich wenig RAM. Ich müsste jetzt nachgucken, wie viel es war aber wenig und Ach so, ja. Tschüss, schön, dass ihr da wart. Aber es ist wirklich wichtig hier, also vielleicht doch hier bleiben. Also das war das erste Gerät. Es gab da ziemlich viel Kritik, weil er halt so wenig RAM hatte. Von der CPU her war es okay, aber ja, war halt mehr ein Entwicklergerät. Also Nokia wollte die Leute erstmal auf diese Plattform kriegen, hat da auch Geräte verschenkt, das machen sie ja heute auch noch, um möglichst viele Leute auf ihre Plattform zu kriegen. Das war das erste, die ersten Geräte, da habe ich auf der GUADEC gesehen, die liefen auch mit oder laufen ja auch immer noch mit GTK und waren ziemlich, ja, GNOME verschrieben, haben da der GNOME Foundation auch Geld gegeben und halt GNOME-Entwickler versucht, auf diese Plattform zu kriegen. Dann auf demselben Gerät im Jahr 2006 kam dann das OS 2006, bisschen hübschere UI, viele Bugfixes und ja, lief halt auch auf diesem N770, aber die Hardware hatte immer noch zu wenig RAM und deswegen war das auch nicht so der Renner. Danach kam das N800, sieht man hier, oder das N810. Die hatten schon deutlich größeren Erfolg. Nokia nennt diese Dinger übrigens Internet-Tablet-PC oder Internet-Nokia-Internet-Tablet. Ja, da sieht man also, dass die konnten nicht telefonieren. Man konnte damit zwar ins Internet gehen, man konnte damit skypen oder VoIP machen oder sowas, aber nicht wirklich telefonieren. Und man war halt darauf angewiesen, dass irgendwie ein WLAN in der Nähe ist, damit man ins Internet gehen konnte. Und hatte halt keine UMTS-Anbindung oder sowas in der Art. Ja, auch wieder ein bisschen hübschere UI, neuer Kernel, alles ein bisschen neuer gemacht. Ebenso beim OS 2008, was dann hier kam zum ersten Mal auch eine Tastatur dazu. Von dem 810 gibt es sogar eine WiMAX Edition. Wurde auch relativ schnell wieder eingestampft. Da sind nur ein paar Geräte gebaut worden. Und die sind im Vergleich zu dem N900 auch ziemlich groß. Also wenn man das mal im Verhältnis sehen würde, also das ist schon ein Klopper dagegen. Also das, obwohl es auch immer noch groß ist, finde ich, schon relativ klein. Maemo.org ist die zentrale Anlaufstelle für alles, was rund um diese Maemo-Plattform passiert. Und hier habe ich auch nochmal Google Trends bemüht. Und da sieht man auch schön, ja, hier so ungefähr kam das N900 raus. Und dann haben plötzlich alle angefangen, irgendwie auf Maemo zu suchen. Vorher hat sich das so ziemlich eingependelt. Da sind dann immer auch mal neue Versionen rausgekommen oder so. Aber es hat sich alles im Rahmen gehalten und es N900 hat schon eine große Aufmerksamkeit erzeugt. Ist auch, muss man sagen, Nokia muss dringend was tun in der Beziehung, denn sie verkaufen zwar noch die meisten Smartphones, aber hinken dem Markt ein bisschen hinterher. Da kommen wir, sage ich, zu dem beim Problem auch noch mal was dazu. Aber Maemo hat durch dieses N900 auf jeden Fall an Aufmerksamkeit gewonnen und man kann auf Maemo.org findet man eigentlich alles, was dazugehört, also Wiki, Mailinglisten, Foren, diese Development-Plattform, diese Garage, da kann man eigene Projekte einstellen, kriegt Bug-Reports, kann auch Wishlist machen und alles, was man für die Entwicklung sowas braucht. Die Plattform ist von Nokia finanziert, aber Nokia tritt da nicht wirklich groß auf. Also das ist, die halten sich da relativ gut im Hintergrund. Es gibt auch diesen Maemo Community Council und das ist eine Gruppe von Leuten aus der Community, die gewählt werden, um mit Nokia in Kontakt zu treten. Einfach, dass man, dass sowohl Nokia eine zentrale Anlaufstelle hat, als auch die Community, die sich da einigen kann. Außerdem ist dieser Community Council dazu da, um Veranstaltungen zu planen oder vorzubereiten, wie auch diesen Maemo Summit, der einmal im Jahr stattfindet, wo sich Entwickler treffen und auch ja, die Schritte für die nächsten Wochen oder Monate festzulegen. Auf Maemo.org kann man sich relativ einfach anmelden, loslegen, losentwickeln, Bugs reporten und wie man ja auch hier sieht, also es suchen ziemlich viele Leute nach Maemo und die Community ist sehr stark gewachsen, seitdem das Gerät im November rausgekommen sind. Die Webseite ist regelrecht überrannt worden. Wir hatten extreme Probleme, ihre Webseite zu skalieren und sind dann im Januar auf neue Server umgezogen, weil das die alten einfach nicht mehr ausgehalten haben. Damit haben sie nicht gerechnet, dass da so viele Leute plötzlich auf diese Plattform aufspringen. Also man sieht, das ist eine vitale Community, da hat Nokia richtig gute Arbeit geleistet und ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht, man kann aber mal auf GarageMaemo.org vorbeigucken, da steht, wie viele Entwickler gerade angemeldet sind oder wie viele Leute angemeldet sind.
Frage dazu, wie sehr siehst du den Untergang von OpenMoko als verantwortlich an der Stelle?
Inwiefern? Verantwortlich für was?
Für den Erfolg von Maemo 5 und
900. Ist sicher ein Faktor. Also der OpenMoko-Ansatz war ja noch viel umfassender. Wir bauen Hardware, die möglichst offen ist und wir bauen ein Betriebssystem, das möglichst offen ist. Nachdem sich das ja irgendwie nicht finanziell getragen hat, ist Maemo einfach die nächstmögliche Variante. Android und sowas können wir nachher auch nochmal kurz drüber reden. Die sind halt bei weitem nicht so offen, wie das Maemo ist. Und wenn man irgendwas wirklich Freies haben will, in Anführungsstrichen, also auch da sind natürlich proprietäre Komponenten drin, dann ist zurzeit Maemo meiner Meinung nach das, worauf man gehen sollte. Und von daher würde ich sagen, ja, das hat einen Einfluss darauf gehabt. Hätte sich OpenMoko besser durchgesetzt, dann würde Nokia da sicher auch nicht so einen Zulauf an Entwicklern haben. Zum N900. Das Gerät ist, ja, ich meine, ihr seht da 181 Gramm schwer. Eigentlich relativ moderne Hardware, obwohl es hier auch mittlerweile auch schon wieder neue Sachen gibt, aber eine 600 MHz CPU, ARM-basiert, 256 MB RAM. Auch das ist nicht schlecht. Auch 32 GB interner Speicher. Das sollen andere Geräte auch erstmal vormachen. Zudem kann man über eine Micro-SD-Karte, die man in der Nähe vom Akku einlegen kann, nochmal 16 GB dazu packen. Also auch das haben die meisten anderen Geräte nicht in der Klasse. Und das Display mit 800x480 Pixeln, also ein iPhone dagegen, hat, glaube ich, so ungefähr, wenn man das mal einzeichnen würde. Ja, das ist auch ein Unterschied, wenn man mit dem Gerät eine Webseite betrachtet oder mit dem iPhone. Ich habe übrigens auch ein iPhone, ja. Da habe ich auch vorhin gar nicht nachgefragt. Aber das ist ja das Schöne. Also ich kann einen guten Vergleich machen, wo das Ding meiner Meinung nach gut ist und wo es schlecht ist. Wir haben WLAN drin, wir haben Bluetooth drin, ein Assistant GPS und was ich besonders toll finde, ist nicht nur einen Radioempfänger, also FM-Empfänger, sondern auch einen Transmitter. Ich kann also, ich bin ja so ein Podcaster im Übrigen und höre auch dementsprechend viele Podcasts und das ist halt extrem toll, wenn man in der Nähe von einem Radio ist, gerade Autoradio oder sowas, einfach was anstellen, hier einen Sender einstellen, dann im Autoradio den Sender suchen, Play drücken und dann kann man den aktuellen Podcast hören. Oder man könnte sogar hier drüber einen Livestream abhören über UMTS, GPRS oder sowas und ihn dann gleich ins Autoradio bringen.
Inklusive ADS-Text. Und es gibt irgendwie noch eine Erweiterung, wo dann, wenn ein SMS ankommt, das auch über RDS auf dem Autoradio angezeigt wird.
Okay, okay, das habe ich noch nicht gemacht, aber...
Ja. Yeah. Wobei, ich jetzt sich trotzdem aufs Fahren konzentrieren, wenn man im Steuer sitzt.
Ja, genau. Bitte nicht nachmachen, ne? Ja, ja.
Aber es geht.
Es geht, okay. Also, für, ich weiß nicht, ob es alle gehört haben, also man kann auch SMS empfangen beim Hören von Nachrichten oder Podcasts oder wie auch immer und die werden ins Autoradio übertragen. Das sieht man dann auch per RDS. Das habe ich noch nicht probiert. Und wir haben einen Beschleunigungssensor drin, wir haben eine GPU drin. Diese GPU, eine andere Abart davon, war auch schon in den Vorgeräten drin, konnte aber zum Beispiel nicht verwendet werden, weil der Treiber nicht funktioniert hat. Das ist halt, ja, das ist, sind halt proprietäre Treiber, das, damit muss man halt an der Stelle leben. Also die sind auch in dem System proprietär, um die richtig anzusteuern, um da Spiele mit OpenGL ES2 zu programmieren. Da gibt es halt einfach keine Open-Source-Treiber und ich sehe auch nicht, dass das da in naher Zukunft passiert. Aber da könnte man sich mal anstrengen, dass der Hersteller einen Open-Source-Treiber rausgibt. Ja, das sind so alles so Gründe, warum in diesem Gerät, obwohl man sagen kann, es ist relativ frei, dann halt doch proprietäre Software drinsteckt. Ja. Die Kamera ist im Gegensatz zum iPhone oder anderen Sachen richtig gut. Also das ist eine 5-Megapixel-Kamera und von Carl Zeiss, also die macht richtig gute Bilder. Ja, also ich kann es jetzt immer im Gegensatz zum iPhone sagen, das ist richtiger Schrott und das ist richtig gut. Man kann auch einen Blitz einstellen oder Licht geben, das kann das iPhone ja zum Beispiel auch nicht. Also da ist eine 5-Megapixel-Kamera. Außerdem gibt es vorne noch mal eine kleine drin, die aber, glaube ich, noch überhaupt gar keinen Sinn hat. Also.
Die ist auch sehr schlecht.
Die ist sehr schlecht.
Ja. So Videokonferenzen funktioniert noch nicht.
Also genau.
Videotelefonie geht sowieso nicht. Ich bin 900.
Ja, ist schade. Aber es ist. Es ist ja zum Beispiel Skype drauf, also theoretisch sollte auch Videoconferencing damit gehen.
Ja,
geht? Ja, macht's ja. Nicht. Nee, es geht ja, mit Skype. Ah, das habe ich. Soll's gehen. Okay, habe ich auch noch nicht ausprobiert. Also auf jeden Fall ist hier oben, hier drin nochmal eine kleine Kamera, 0,3 Megapixel. Hoffentlich kommen da auch mal Applikationen, die wirklich benutzen können. Hm? Wer?
Miro.
Ja, ja, genau. Da weiß man, wie schlecht die Kamera ist. Stimmt, das Ding habe ich auch drauf, ja. Aber ich meine, für Videoconferencing würde es ja zur Not ausreichen, wenn man eine helle Umgebung hat, aber wird halt leider nicht benutzt. So sieht jetzt dieses Maemo 5 aus. Wir haben jetzt nicht nur ein Homescreen, wir haben, glaube ich, wissen es, 4? Und diese linke Seite hier ist weg. Dafür steht jetzt alles oben in der Statusbar. Hier kann man in die Applikationen rein oder wenn man beim ersten Mal drauf tippt und laufende Applikationen hat, sieht man den Task Manager. Und was ich besonders toll finde, ist diese gute Integration in Skype, in Jabba, hier sieht man jetzt gerade Twitter. Da gibt's zigtausend Plugins, die man sich installieren kann. Ein paar sind halt dabei, also gerade Jabba und sowas. Und dann, wenn der Akku lange genug halten würde, könnte man die ganze Zeit online sein. Und es ist aber auch nervig, wenn man mit dem Ding die ganze Zeit online ist. Ich krieg dann ständig chatten mich irgendwelche Leute an und müsste es eigentlich mal öfter doch wieder ausmachen. Es basiert auf Xorg, auf Pulse Audio und G-Streamer. Tracker läuft im Hintergrund, also diese Indexiererei. Obwohl ich gar nicht weiß, ob die irgendwo benutzt wird, aber sie läuft. Das ist an der Stelle auch toll. Der nutzt die?
Ja, alles, was ist dann?
Ah, okay. Aber intern wird sie halt normal nicht so wirklich benutzt. Also es gibt zum Beispiel keine globale Suche. Das ist
mein 15 Jahre alter Apple Newton kann das besser.
Okay, der Apple Newton kann das besser. Also hier an der Stelle wäre es echt gut, wenn es eine globale Suche geben würde, weil die Technologie ist auf jeden Fall da. Also es wird alles indexiert und man könnte die ganzen E-Mails und Co. Indexieren lassen, aber es gibt keine globale Suche, die abfragen würde. Das ist auch schade. Ja, es basiert auf GTK, hatte ich ja schon mal gesagt, dass das auch in dieser Version noch der Fall ist. Da wird jetzt demnächst auf Qt gesetzt, Bluetooth-Stack und wir haben eine Bedienung mit Fingern und es gibt auch Gesten. Also so ein paar Sachen, die man auch vom iPhone her kennt, rüberwischen und sowas, funktionieren da auch. Kurz, was es für Programme gibt. Gut, ich habe jetzt mich die letzten 1,5 Monate schon wieder nicht mehr damit beschäftigt. Also die Zahl hier oben sieht sehr klein aus, aber das sind tatsächlich die Applikationen, die als stabil markiert sind. Und auch da werden es immer mehr. Es gibt aber zusätzlich viele, viele Repositories, gerade eigene von Maemo oder Nokia. Aber zusätzlich zum Beispiel um den Firefox, also die mobile Variante von Firefox, den Fennec noch drauf zu kriegen, könnte man auch nochmal ein extra Repository hin tun. Also das ganze System basiert ja auf Debian und es ist halt tatsächlich apt und etwas oben drüber, womit man mit Gestenbedienung da die Applikation installieren kann. Viele Pakete, die man aus Linux so kennt, sind auch dabei. Also tollstes Beispiel immer, ja, wer sich eine Telefoniesoftware Asterix draufpacken kann, auch das ist portiert und kann man da draufwerfen. Das ist halt wirklich ein Linux im Gegensatz zu anderen Smartphones und alles, was portierbar ist, wird auch, wie kennt man ja aus der Linux-Szene, darauf portiert. Also Nmap, OpenSSH, alles was wir so haben, ja, kommt da auch drauf. Plus so auch Spiele, die man aus der Linux-Szene auch kennt, so Frozen Bubble, Super Tux, das läuft alles. Ganz wichtig für alle Leute irgendwie, dass Duke Nukem 3D drauf läuft.
Battle for Westnown.
Läuft auch, ja. Und es haben tatsächlich Leute auch geschafft, StarCraft darauf zum Laufen zu bringen. Also das fand ich auch sehr cool, dass... Doom. Ja. Es kann ja keine richtige Plattform sein, wenn nicht solche uralt 3D-Spiele drauf laufen würden. Zusätzlich gibt es auch noch zigtausend Emulatoren, wie man es auch unter Linux kennt, sodass man seine alten Gameboy-Spiele spielen kann. Oder ScumVM, dass man die alten LucasArts-Games spielen kann. Also da wird einem nicht langweilig, wenn man sich da mal austoben will. Gut, dann gibt es mittlerweile auch Twitter-Clients und alles, was so neu hinzugekommen ist, was jetzt nicht unbedingt aus dieser Linux-Welt schon kommt, was exakt für dieses Gerät entwickelt wurde. Was mir ganz doll gefehlt hat, als ich das erste Mal mit dem Handy unterwegs war, mein iPhone alle war, ich schnell meine Bahnverbindung raussuchen wollte, weil ich bin sehr, sehr viel mit der Bahn unterwegs oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln allgemein. Und die Bahn-Webseite ist komplett der Horror. Das geht gar nicht. Auch die mobile Variante. Ist sie. Und da liebe ich eigentlich, dass es eine Applikation gibt, wo man draufdrücken kann, ich positioniere, suche mich mal über GPS, wo bin ich gerade, sag mir mal, was in der Gegend hier für was für Haltestellen hier sind und dann sag mir mal, von dieser Haltestelle will ich jetzt dahin, am besten noch aus meinen Favoriten und bitteschön. Das geht in 10 Sekunden, das geht auf der Bahnwebseite nicht, ja? Das heißt hier Fahrplan. Das heißt Fahrplan.
Ja, ist ein bisschen instabil.
Es ist ein bisschen instabil und als ich das erste Mal ausprobiert habe, gab es diese Applikation noch nicht. Ich habe dann gesagt, über Twitter hat mich aufgeregt, dann kam plötzlich ein Link zurück, da hast du. Und ja, ist aber jetzt leider den letzten Monat schon wieder nicht weiterentwickelt worden. Also wer da Ambitionen hat, das ist ein Ding, was ich definitiv brauche. Ohne sterbe ich. Also ohne ist für mich diese Plattform nichts wert. Es ist so, ja? Ja, nee, ja. Das geht hier relativ schnell. Ja. Okay, also die ist... Ja, klar, also die über die Ovi-Maps reden wir gar nicht erst. Also das ist... Ja. Also die Ovi-Maps gar nicht erst aufmachen auf dem Ding, es lohnt sich nicht. Da gleich immer andere Software. Diese Mapper-Applikation installieren, die funktioniert auch mit OpenStreetMaps-Karten. Was?
Ja, wegen Ovi-Maps. Also ich habe es mal ausprobiert.
Und du hast es auch gleich wieder zugemacht.
Ja, nee, zum Navigieren taugt es nicht.
Ja,
im Vergleich mit dem TomTom, was ja auch auf Linux läuft.
Ja, nee. Ja.
Ovi-Maps.
Wir haben da auch, glaube ich, guck mal, wir haben hier auch so ein Mikro. Ich weiß nicht, funktioniert das Mikro? Dann hören die hinten. Also nee, funktioniert nicht. Doch? Du musst es noch einschalten, da an der Seite.
Du machst Radio, du weißt, wie das
geht. Jetzt. Ja, eben die Ovi-Maps. Also die Navigation funktioniert nicht wirklich toll. Und zwar, es gibt keine Routenangaben, also wo jetzt links abbiegen, jetzt rechts abbiegen und so. Und auch wenn man die berechnete Route verlässt, das rechnet nicht neu. Und im direkten Vergleich mit dem TomTom stinkt das ab.
Ja, und zudem halt noch GPS-Fix, da funktioniert auch nicht richtig. Also
da hatte ich jetzt nicht so ein Problem. Ich glaube, man kann da auch noch diverse Sachen einstellen. Also das eine ist mal GPS-Signal, ist klar. Dann AGPS.
Ja, dass er sich die Zell-ID holt und das gegen abgleicht, das genau, gibt es auch. Da kann man GSM. Dann einstellen.
Und über welche Wireless LANs das es sieht, da kann man auch noch was einstellen. Dann braucht es allerdings eine Internetverbindung, um den Nokia-Server abzufragen.
Gut, das
wie
haben
das
wir
auch. Wie das genau funktioniert, weiß ich jetzt nicht.
Haben wir doch alle dabei. Also ja, gut, ihr Schweizer jetzt also vielleicht
ein
nicht,
aber... Wenn man ein N900 hat, braucht man ein Datenabo.
Ja. Natürlich.
Sehr zu empfehlen. Ohne
ja, Daten flat oder zumindest irgendwas, was nur genau. Erst ab 1 Gigabyte drosselt oder 2 oder so. Hm. Ja, ja. Das ist. Prepaid. Ja, es gibt ja auch so Sachen, wo man das dann, wenn man einen Tag benutzt, irgendwie 1 Euro oder 2 Euro zahlt und dann. Ja, ja. Also ich habe eine Flatrate und bin eigentlich sehr zufrieden, dass es das gibt, dass ich mir da keinen Kopf drüber machen muss, weil ich halt schon dieses Gadget ganz oft brauche und deswegen da immer online sein will. Dazu gibt es dann noch auch diesen Ovi-Store, also das ist, darüber werden halt noch, glaube ich, nicht, ich habe jetzt noch gar keine, werden schon welche verkauft, auf jeden Fall sollen darüber welche verkauft werden. Wird verkauft? Ich hab's ehrlich. Nee, aber die Apps, ja. Und die kann man sich halt dann darüber runterladen, während man das andere alles über, so wie man halt ab oder dieses Interface dafür kennt. Aber für, wenn man was kaufen will oder wenn man was verkaufen will, dann muss man das über den Ovi Store machen. Da ist das Vertriebsmodell so ähnlich wie bei Apple. Und zwar. Man meldet sich bei Nokia an, das kostet, glaube ich, einmal 50 Euro oder sowas. Und dann, also das ist wesentlich weniger als bei Apple. Und dann ist es so, man kann, Nokia kriegt von jedem Verkauften 30% und der Entwickler kriegt dann die 70%. Ja, dafür, dass sie da halt die Infrastruktur, dieses Ovi-Store bereitstellen. Wenn man selber entwickeln will dafür, gut, man weiß nicht, wie es in Zukunft ist, aber gerade ist es noch so, das SDK runterladen, das besteht aus einer Stretchbox, das ist auch so eine Debian-basierte Sandbox, da sind schon mal die Open-Source-Komponenten alle drin und dann gibt es noch von Nokia einige Closed-Source-Komponenten, da muss man dann eine EULA abnicken und dann kann man sich die auch runterladen. Es funktioniert alles wie in so einem kleinen Debian, wie man das halt so kennt. Es gibt für Debian-basierte Distributionen, gerade für Ubuntu oder Debian halt, auch so ein Python-Skript, was man nur startet und was alles selber macht. Wenn man ein anderes System als ein Debian oder ein Ubuntu hat, dann muss man sich schon mal da ein bisschen einarbeiten. Also das dauert eine Weile, bis man sich die Scratchbox installiert hat, bis man dann in dieser Scratchbox das SDK hat und diese anderen Sachen, diese Closed-Source-Komponenten dazu installiert hat. Ich glaube, ich habe... auf dem Chaos Communication Congress irgendwie 2 Vorlesungen gebraucht, bis es dann einigermaßen lief. Und da habe ich gedacht, na, also das kann man ja jetzt auch nicht jedem antun. Zumal das Ding läuft wirklich nur gut in 32-Bit. 64-Bit, hat man halt so ein bisschen Pech gehabt irgendwie. Es geht, ja. Aber standardmäßig ist das halt nur in 32-Bit. Und man muss da schon gucken, dass man das auf seinem System richtig zum Laufen kriegt. Ja. Aber es ist halt auch nicht, also sollte man halt auch mal irgendwann ändern. Für Windows und für Mac gibt es vorgefertigt virtuelle Maschinen. Das ist dann halt auch nur ein Linux, wo das halt schon alles drin installiert ist. Ja, reicht ja auch, oder? Es gibt auf Maemo.org Anleitungen, sowohl wie man diese ganze SDK-Sache macht. Also gerade für, wie gesagt, für andere Distributionen braucht man da schon ein bisschen, da braucht man schon eine Anleitung. Und auch wie man anfängt zu entwickeln, wie man sich einen Account macht und was man alles so braucht. Man kann in folgenden Programmiersprachen entwickeln, wobei ich jetzt nur die ersten zwei empfehlen würde. Bei den Rest weiß ich jetzt auch gar nicht, ob das jetzt in der neuen Version noch so richtig gut funktioniert. Aber C++ läuft auf jeden Fall, also sowohl GTK-Programme als auch Qt-Programme. Und ganz heiß im Kommen Python ist ja auch auf anderen mobilen Plattformen gerade der Fall. Ist einfach zu erlernen und soll man relativ schnell damit Applikationen schreiben können. Ja, gut, Perl, klar. Und Java, weiß ich nicht, ob das noch drin bleibt, so, da gibt's so irgendwie eine Möglichkeit, aber so richtig funktioniert das nicht. Ruby habe ich nicht ausprobiert, Mono will man nicht ausprobieren. Ja, um für diese Plattformen zu entwickeln, geht man einfach auf garagemaniemo.org, legt sich da einen Account an, das ist relativ schnell. Und es gibt auch relativ geringe Hürden, um in dieses extra Devil Repository reinzukommen. Also so, dass man nicht erst irgendwie ein DPKG-Paket erstellen muss und das erstmal irgendwie so an alle Leute verteilen muss, sondern man kommt auch relativ einfach in dieses Repository, was zwar die Leute auf ihrem N900 wirklich dazu schalten müssen und dann Nokia auch jedes Mal oder das Gerät jedes Mal warnt, wenn ich ein Paket installiere, bist du wirklich sicher, dass du das hier willst? Aber das ist dann relativ einfach, sodass man den Weg nehmen kann und nehmen sollte. Gut, kommen wir zu den Vor- und Nachteilen aus meiner Sicht. Ihr könnt ja dann noch Feedback geben. Wir haben ja einige N900-User. Vorteile. Das ist ein richtiges Linux. Das macht Spaß. Und ich kann root darauf werden und das mit wenigen Kommandozeilen oder wenigen Klicks, die ich da installieren muss, da bin ich root und kann alles machen. Wie? Da muss man ein Paket installieren und dann kann man sudo gain root, Enter eintippen und es root auf dem Gerät. Und dann kann man alles machen, auch alles kaputt machen natürlich. Aber es ist einfach geil. Also so, das Terminal ist vorinstalliert und wie gesagt, das eine Paket noch dazu installieren und dann bin ich auch schon dabei. Das funktioniert auf anderen Plattformen nicht so. Es hat Multitasking-Unterstützung, sieht man hier schön. Also da habe ich mal lauter Fenster aufgemacht. So mehrere Browser, einen Jamendo-Player, Einstellungen, Dateimanager, irgendwelche Gespräche, Remember the Milk-Client gibt es auch und Twitter und was weiß ich.
Kannst du da dann hoch und runter scrollen, wenn du so
viel hast? Ja, geht, aber es ist...
Ich hab selten mehr als irgendwie 4 oder 5.
Naja, das sind so, ich mache ja auch bei meinem Browser die Tabs zu und deswegen hast du das an der Stelle auch. Ja, das ist bei der Stelle dann auch schon ziemlich lang, also das ist langsam. Da geht der RAM dann auch tatsächlich aus irgendwann. Also da merkt man auch, jetzt sollte man vielleicht mal wieder ein paar Programme beenden. Das Beenden kann man hier schön über das X machen in der Übersicht oder man klickt es einmal an und schließt es dann. Wir haben in diesem Programmmanager, wie gesagt, da ist im Hintergrund Apt und Debian. Man kann sich auch eine komplette Liste anzeigen lassen. Hier ist jetzt mal ein bisschen Kategorien und kann man dann draufklicken und kann sich das Ganze, die Sachen installieren. Zusätzlich gibt es halt noch diesen Ovi Store und so weiter und so fort. Schön ist an der Plattform, was in Android, glaube ich, mittlerweile auch geht, dieses Over-the-Air-Update. Also das kommt auch einfach über Apt und sowas rein. Ich brauche das Gerät nicht extra neu flashen. Also wenn eine neue Firmware-Version rauskommt, die poppt da einfach auf. Hey, ich habe eine neue Firmware, willst du die installieren? Ja, macht man das, rebootet das Gerät und die neue Firmware ist drauf. Das ist nicht so, dass man da erst alles anschließen muss. Ja, da liegt ein Moment hier. Wenn ihr schon in der ersten Reihe sitzt, dann müsst ihr auch das Mikro nehmen. Anschalten.
Einziges Problem ist da, wenn man alle Repos hat, die von Nokia da angeboten werden, inklusive Extras, Devil und so,
ja,
dann ist nicht mehr genügend Platz auf der Root-Partition zum Runterladen der Firmware. Das heißt, man muss erst die rausschmeißen, damit, ja, die Paketlisten runtergehen und dann kann man die Firmware wieder installieren.
Ja.
Das ist ein bisschen unschön.
Ja, die Root-Partition ist einfach zu klein, habe ich hinterher auch nochmal, ja, stehen, weil das ist auch, okay, die Hölle. Das verstehe ich auch nicht, warum sie das gemacht haben. Also, dass die Leute alle Paket-Repositories anschalten, die da sind, sollte man eigentlich davon ausgehen. Also zumindest, dass die Entwickler das alle machen. Ja? Warum ich dann das so mache, dass die Leute dann noch dafür richtig gepeinigt werden, dass sie das gemacht haben beim Update, verstehe ich auch nicht. Da muss man dringend nachbessern, die Root-Partition größer machen. So viel zu den Vorteilen. Wir haben noch mehr. Das hier ist Flash. Ich meine, wer es mag, ja. Es zieht halt noch mehr am Akku als sowieso schon, aber hey, es ist eine Plattform, auf der Flash tut. Das ist ein Mozilla-Browser auf Mozilla-Basis oder auf Firefox-Basis. Es gibt auch lauter Add-ons wie Adblock und ja, der Browser funktioniert einfach, kann alle Webseiten darstellen und halt Flash. Die gute Integration, Skype. Also wenn ein Gespräch über Skype reinkommt, ich merke gar nicht, kommt das jetzt über das GSM, UMTS-Netz rein oder kommt das über Skype rein? Das merkt man auf dem Gerät nicht. Es klingelt einfach und man geht ran. Und das ist eigentlich völlig egal. Also das ist super integriert, auch die ganzen Chat-Sachen und so, das ist an einer Oberfläche dargestellt, obwohl das dann mittlerweile nervt. Also es ist dann, nachdem ich alles angeschaltet habe und mir das Gerät gesagt hat, ich habe jetzt irgendwie 900 Kontakte in meiner Kontaktliste, habe ich gedacht, okay, das ist ein bisschen viel. Und dann wird es halt unübersichtlich.
Was auch sehr schön geht, wenn du also zum Beispiel mit ICQ und mit Skype, und das ist natürlich normalerweise in unterschiedlichen Accounts, dann kannst du die schön zusammenfassen, sagen, ja, hey, die gehören zusammen, und dann hast du noch einen. Dann,
genau.
Das ist so ähnlich, war es bei mir nämlich auch, und auf einmal war dann nur noch so, nicht mal die Hälfte mehr drin.
Ja, aber die Arbeit muss man sich halt auch erstmal machen.
Das muss man machen, klar. Aber dafür, ja, hey, dafür hat man Zugfahrt. Dann kann man
genau, dafür fahren wir alle Zug. Ja, die ausschiebbare Tastatur und das Gerät allgemein ist relativ gut verarbeitet. Ich kann mit der Tastatur sehr gut tippen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Ja, also, ich hatte jetzt noch kein anderes Telefon mit so einer Tastatur, aber wie viele Chatgespräche ich darüber schon geführt habe und Sachen eingetippt habe, also ich finde sie gut.
Übrigens, es gibt ja verschiedene Tastaturlayouts. Ich weiß nicht, ich nehme mal fast an, dass ich der Einzige hier bin, der eins mit schweizerdeutschem Layout hat.
Vermutlich,
ja. Wer will, kann das nach dem Vortrag mal auch
gerne angucken. Wir wissen nicht mal, was der Unterschied zwischen der Schweizer und deutschen
ist. Wir haben zum Beispiel das SZ nicht.
Ja.
Die SZ...
Frage, also bei den meisten Nokias war es aber auch so, dass man noch eine externe Bluetooth-Tastatur anschließen konnte, also anschließen, benutzen. Wie sieht es eigentlich hier aus beim 900er?
Ich habe eine, ich habe es aber nicht ausprobiert, aber ich glaube, es geht.
Okay.
Ja.
Ah, okay.
Ich hätte sogar eine, ich hätte es echt mal machen sollen. Aber da es bei den alten, Geräten ging, gehe ich jetzt einmal davon aus, dass es bei dem auch tut.
Ja, du musst nur in der Bluetooth-Config das HIT anschalten. Das ist ausgeschaltet standardmäßig. Also rein in VI und konfigurieren. Aha, okay. Geht.
Ja, es ist halt ein Gerät zum Entwickeln, ja? Handschriftenerkennung war die Frage. Gibt es jetzt nicht, also ich wüsste ich nicht, was meinst du mit dem Stift dann drauf rumschreiben? Kann man sich dazu schreiben und ich habe jetzt, vielleicht hat, ja, genau, selber entwickelt, wie immer.
So wie Graffiti gibt es nicht.
Nee. Aber das heißt nicht, dass es das nicht morgen geben könnte. Ja. Oder irgendjemand anders. Also wie gesagt, mein Beispiel vorhin mit dem Fahrplan, okay, die App ist jetzt halt das letzte, den letzten Monat nicht weiterentwickelt worden, aber das war echt so, hey, ich brauche das und da gibt's doch. Was? Naja, gibt's übrigens auch für, ich glaube, für die Tube in London und für einige andere gibt es auch schon solche App-Applikationen. Melbourne, okay, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Okay, wo waren wir? Die gibt In-Ear-Kopfhörer und es gibt so ein tolles Cinch-Kabel für Audio-Video und da kann man dann das N900 an den Fernseher zum Beispiel anstecken und wenn man die Filme, man hat ja 32 GB Platz plus 16 auf einer Karte, da kann man ja lauter Filme draufpacken und man ist dann der Star auf jeder Party, wenn man sagt, wie, ihr habt keinen Film, ich habe hier mein Handy und wir stecken das jetzt mal kurz an Beamer oder sonst wo und dann spielt man mal einen Film ab, weil es sind alle wichtigen Codecs sind drauf oder man installiert sie sich dazu. Und ein In-Ear-Kopfhörer und dieses Cinch-Kabel, da bezahlt man sich bei anderen Anbietern, zeigen, ja, dumm und dusselig. Was ist hier dabei? Okay, ich habe ihn nicht ausprobiert, den Kopfhörer. Also da, ich weiß gar nicht, ob ich meinen Kopfhörer mit habe, aber ich glaube, ich habe meinen mit. Muss ich mal kurz gucken. Irgendwo habe ich ihn. Ich habe immer so einen Kopfhörer. Das ist im Winter auch ganz praktisch. Also das hilft zweifach.
Der Kopfhörer beim N900 ist auch ganz wichtig, weil da ist die Antenne drin. Deswegen, wer also gescheit mit Radio machen möchte, sollte immer den Original-Kopfhörer verwenden, weil eine Antenne noch mit eingebaut ist. Also Radio hören oder Radio senden?
Nee, senden für senden. Es geht, jeder Kopfhörer, aber es ist halt eine Verlängerung. Einfach. Okay, die 5-Megapixel-Kamera, wir müssen mal gucken hier, nicht, dass wir uns verquatschen. Ja. In-Ear-Kopfhörer, Kamera, ja, und so weiter. Nachteile, druckempfindliches Display, kann man mögen, kann man nicht mögen, hat Vorteile, hat Nachteile. Also man hat hier halt so einen Stift und kann darauf rumtippen, muss man an vielen Stellen auch tun. Mal mit dem Finger, also das, was man beim iPhone macht, so einfach nur so, geht hier nicht, man muss schon draufdrücken. Und das ist, es ist kein Multitouch deswegen auch. Und wenn man vom iPhone herkommt oder von anderen und das gewöhnt ist, dass man nicht erst draufdrückt und dann schiebt, sondern gleich schiebt, das funktioniert halt nicht. Also erst draufdrücken, dann ziehen, draufdrücken, ziehen. Wenn man sich dran gewöhnt hat, geht das. Aber für Umsteiger von anderen Smartphones kann es durchaus sein, dass man denkt, was ist das für ein Schrott? Es gibt eine sehr, sehr seltsame Geste, um irgendwo rein so zu zoomen. Da macht man so Kringel irgendwie rein, raus und dann geht das schon irgendwie. Finde ich ein bisschen blöd und im Browser geht auch dieser Kippschalter hier oben.
Also das mit dem Reinzoomen geht aber nur beim Browser.
Das geht nur beim Browser,
und,
ja.
Und man kann da auch den Laut-Leise-Schalter benutzen dazu. Ja. Wobei, was ich beim Browser aber noch gut finde, ist, man kann mit einem Doppel-Tab.
Tipp rein. Ja. Rein, raus, reinzoomen auf einem bestimmten Bereich.
Genau, es zoomt aber dann auch die entsprechende Spalte auf Bildschirmbreite.
Ja, macht das ein iPhone aber auch.
Okay.
Also bei mir sind Gerüchte angekommen, dass das mit den seltsamen Zoom-Gesten daran liegt, dass Apple ein Patent hat auf das mit den mehreren Fingern an der Stelle.
Nichtsdestotrotz kommt das in der nächsten Version. Also in Qt ist es schon eingebaut oder in Qt ist es schon eingebaut und auch das nächste, ob das jetzt N1000 heißt oder so, wird sehr wahrscheinlich ein Multitouch-Display haben. Es gibt keine Möglichkeit, um diese Anwendung oder diese Übersicht zu sortieren. Die kommen einfach so rein, wie ich sie installiere. Das ist ein bisschen blöd. Und ja, natürlich. Aber es ist halt, es wird teilweise nicht besser und es sollte halt von Anfang an gehen. Also ich will selber sortieren und Wo war ich? Sollte man irgendwie noch einbauen. Es gibt noch viel weniger Apps als für iPhone und Android. Wir haben, was ich auch seltsam finde, standardmäßig kein Ogg-Vorbis-Support. Warum auch immer, ja, es ist eine freie Plattform und warum baut man kein Ogg-Vorbis ein? Das heißt natürlich nicht, dass es nicht ein Paket gibt und man sich das dazu installieren kann, aber das finde ich hier erwähnenswert, weil es ist eigentlich eine freie Plattform. Sowas sollte drin sein. Es gibt noch kaum Synchronisierungsmöglichkeiten, außer man macht es entweder über ActiveSync oder über SyncML über USB oder über Bluetooth. Es geht kein SyncML über IP. Warum auch immer. Das ist nicht eingebaut. So ganz klar ist es auch nicht, was will das Gerät, wo will es eigentlich hin? Ja? Wo ist die Positionierung? Ist es ein nettes Geek-Spielzeug? Meiner Meinung nach ist es das. Oder ist es ein Business-Handy, was hat, wie gesagt, Exchange, Active Sync Support und sowas. Da hätte Nokia auch mal sagen können, was wollen sie damit eigentlich erreichen. Es ist halt kein schönes Copy and Paste. Also das ist, nein, du bist kein iPhone-User. Ich kann dir sagen, was ein schönes Copy and Paste ist. Das ist es nicht. Ja, es kann Copy and Paste und du kannst auch schön irgendwo suchen, du drückst drauf, dann kommt so eine Lupe, kannst gut an eine Stelle hinscrollen, da triffst du ja immer daneben. Und wenn das mit dem Kopieren und das Kopieren im Browser ist auch noch, du musst da rausschieben, dann kommt da die Maus und dann kannst du kopieren und du denkst echt, das will ich nicht. Also da müssen sie auf jeden Fall an der Stelle auch nachbessern. Zu kleine Root-Partition hatten wir gerade schon erwähnt, also das gerade beim Over-the-Air-Update, da denkt man echt, oh Gott. Das SDK ist einfach schwierig zu installieren. Noch nicht 64-Bit kompatibel. OV-Maps haben wir auch schon erwähnt. Katastrophe meiner Meinung nach. Und es gibt keine globale Suche. Ja. Das bringe ich ganz am Schluss nochmal. Aber die Akkulaufzeit ist halt bei anderen Smartphones auch nicht viel besser. Und hier ist das Ding nicht eingebaut. Das heißt also, ich kann 5 Akkus mit mir rumnehmen und sie immer reinschieben. Ja. Das kann ich hier beim iPhone nicht. Das ist fest eingebaut. Wenn es leer ist, ist es leer.
Noch ein Punkt an Nachteil. Der original mitgelieferte E-Mail-Client skaliert nicht, wenn man größere Inboxen hat. Also ich habe das Ding 5 Stunden laufen lassen. Er hat mir keine einzige Mail aus meiner Inbox angezeigt. Mhm. Der Akku war leer. Die ganze Zeit die CPU auf 100%. Er war am Swappen. Man kann das Ding nicht gebrauchen, wenn man eine größere Inbox hat oder größere Mailboxen lesen will.
Also er sagt, es ist gefixt und es gibt ja so Klaus Mail oder so andere Sachen, die man benutzen kann. Ganz schnell, ich bin fast fertig. Probleme, die Nokia hat, Strategie ist mittlerweile ein bisschen besser geworden. Es gibt dieses Software-Strategie-Papier, was man sich mal angucken kann, wo es hingehen soll. Nokia hat ziemlich viele Plattformen im Haus. QT Extended, okay, das ist abgeschafft worden, aber gäbe es theoretisch noch. Dann Symbian, sieht man hier unten ein bisschen. Und halt Maemo/Migo heißt es ja jetzt. Da müssen wir auch mal gucken, wo soll das eigentlich hingehen. Symbian wird sicher weiterentwickelt werden. Hier sieht man schon mal, dass demnächst da auch mehrere Homescreens gibt. Aber das dauert, das zieht sich alles noch. Das wird erst 2011, 12 was, dass das rauskommt. Es ist ziemlich starker Wettbewerb in dem Markt. HTC, Motorola, wobei Motorola muss mit Android jetzt Erfolg haben, weil sonst gehen die auch unter, ebenso Palm. Ja? Also da ist echt starker Wettbewerb dabei. Lösung, macht Nokia jetzt schon auf QT, überall QT, auf Maemo, Migo, auf Symbian gibt es QT, auf selbst Windows, für Windows Mobile und für Linux, macOS und Windows sowieso. Also das ist sicher am einfachsten, wenn man zurzeit irgendwas schreibt, was mit QT zu tun hat. Das läuft auf allen Nokia-Plattformen demnächst. Und lässt sich, was? Auf Haiku läuft es auch, ja. Ist aber nicht offiziell von Nokia unterstützt natürlich. Kurz noch zu Migo. Was soll Migo jetzt sein? Wer es noch nicht gehört hat, Maemo ist schon tot, bevor es richtig gut angefangen hat jetzt gerade. Wir gehen nämlich mit Moblin von Intel zusammen und das sind, das knackt komisch, es sind eigentlich zwei Weltmarktführer, wenn man das mal so sagen kann, die da zusammengehen und dieses Migo jetzt schaffen. Es ist ein Projekt bei der Linux Foundation angesiedelt, das ist eine eigene Linux-Distribution, während ja Maemo stark auf Debian gesetzt hat, ist das jetzt was komplett anderes. Und ups. Paketformat ist jetzt nicht mehr DEP, sondern RPM. Der Quellcode wird bald zur Verfügung stehen auf der Migo-Seite. Die erste Version soll noch im zweiten Quartal rauskommen, die ersten Geräte Ende dieses Jahres. Es wird jetzt für ARM und Intel Plattformen dieses Migo geben und Migo läuft auf Netbooks, auf Smartphones, auf Fernseher mit Internetanschluss und in Autos und sowieso und überhaupt. Wir haben mindestens schon mal zwei verschiedene UIs, nämlich die von Nokia kommt für Smartphones und die von Intel kommt für Netbooks. Es ist im größten Teil meiner Meinung nach ein Moblin mit Maemo aufgesetzt. Nee, ich schreibe. Maemo kommt da. Ich glaube, ich soll ich das lieber nehmen hier? Ja, also da, das ist jetzt, steht jetzt fest, das kommt jetzt. Ich finde es gut, weil es sind halt zwei starke Player, die da reinkommen. Es wird jetzt, Maemo wird dann halt nicht nur auf Nokia-Telefonen laufen, sondern demnächst auf vielen anderen Geräten, was der Plattform sicher noch mehr Entwickler bringt. Sie müssen halt bloß an der Stelle aufpassen. Maemo hat eine starke Community, die funktioniert gut, während Moblin, naja, da muss man halt aufpassen, dass man die Entwickler wirklich alle mit rübernimmt, dass man das gut macht. Dann hat diese Plattform eine extrem gute Chance, demnächst ganz groß mitzuspielen und da Android auch Marktanteile abzujagen. Weil Android wird sich auf jeden Fall gut entwickeln. Apple mit ihrem iPhone wird ungefähr diese Marktposition halten, wahrscheinlich auch ein bisschen was abgeben. Ja, Windows Mobile habe ich ja schon gesagt, brauchen wir gar nicht erwähnen. Gut, Zusammenfassung. Das N900 ist nicht noch kein Gerät für die Massen. Das ist ein tolles Spielzeug für Linux-Fans, für Entwickler, ein super Gerät. Macht Spaß damit zu entwickeln, zu arbeiten. Man muss aber Energie reinstecken. Also das ist nichts, was out of the box läuft. Wenn man das in die Hand nimmt und da meint, da funktioniert alles und man muss sich da nicht reinarbeiten, dann hat man sich getäuscht. Also da funktioniert so viel nicht. Oder man stößt an so viele Ecken und Enden, dass man denkt, scheiß Gerät wegschmeißen. Aber wenn man sich damit richtig gut beschäftigt, dann macht echt Spaß. Ja? Ja. Der Nokia, habe ich ja schon gesagt, hat noch Ausblick hier und QT und Nokia wird teure Telefone und alles. Diese Kategorie heißt jetzt Mobile Computer heißt es. Alle diese Telefone sollen mit MIGO ausgestattet werden. Und die anderen laufen noch mit Symbian. Ja, hier nochmal was zu den Akkus.
Okay, also herzlichen Dank, super. Und wir müssen leider weitermachen. Jetzt kommt der nächste Vortrag. Super.